Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
Ich denke in dieser Woche über das deutsche Grundgesetz nach, das ja in diesen Tagen 50 Jahre alt wird. Bin jetzt heute Morgen nicht am Reichstag vorbeigekommen, weil schon alles abgesperrt ist, weil sie groß aufbauen für den Festtag. Und da habe ich mich gefragt, ob das Grundgesetz erstens, und das fragt man sich ja immer wieder, ob es aktuell genug ist, ob es angepasst werden muss, ob so wie es ist irgendwie für immer zeitgemäß ist. Und zweitens habe ich mich gefragt, ob die Anwendung aktuell richtig stattfindet, also ob es so verwirklicht ist, dass wir tatsächlich ein politisches System haben, das in sich stabil ist. Weil all das, was wir ja erleben in den letzten Jahren, also auch sehr irgendwie sehr offensive irgendwie Gesetzesmaßnahmen oder irgendwie ja Regierungsmaßnahmen in der Corona-Krise, dann aber auch das Bundesverfassungsgericht, das bei der Klimagesetzgebung irgendwie mitmischt, bei der Impfpflicht mitmischt. Also da sind ja auch sehr aktive Rollen auf einmal vom Bundesverfassungsgericht, das ich vorher gar nicht so genau kannte. Und dann haben wir jetzt diese ganzen Politikerangriffe auf offener Straße. Also da habe ich mich gefragt, ob der Geburtstag des Grundgesetzes ein Tag ist, den wir voller Dankbarkeit feiern sollen, oder ob es eher in so eine Richtung geht, dass man jetzt wachsam ist und mahnvoll und überlegt, wie schafft man es eigentlich, so einen politischen Kulturverfall, den es ja auf Basis von Populisten und Extremisten gerade gibt, ob man da eigentlich eine ganz andere Tonalität anschlagen müsste.
Ja, das sind gute Fragen. Also zum einen würde ich sagen, das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann ja das Grundgesetz feiern, weil es realisiert hat, dass es mindestens mal für den westdeutschen Teil, aber dann auch für den gesamtdeutschen Zusammenhang 75 Jahre Staatlichkeit und Gesellschaftlichkeit ohne tiefgreifende Staatskrise gegeben hat. So. Und ich würde sagen, das spricht schon für die Qualität des Grundgesetzes. Sowas ist nicht selbstverständlich. Es gab zwischendurch eine Finanzkrise, es gab Terrorismus, es gab die Wiedervereinigung, es gibt dann jetzt die kriegerischen Geschichten und sowas. Und es ist doch offensichtlich sehr geeignet, dieses Grundgesetz eine gesellschaftliche Stabilität zu sichern. Und es ist auch meines Erachtens nach hinreichend offen dafür, dass Freiheit realisiert ist in der Gesellschaft. Insofern ist die Konstruktion ziemlich genial. Und es gibt so aus den 1960er Jahren von Sebastian Haffner so einen schönen Vergleich zwischen der Weimarer Verfassung und der Verfassung, also des Grundgesetzes. Und er macht eigentlich eine sehr interessante Argumentation und sagt, dass die Weimarer Verfassung extrem vertrauensvoll gegenüber der Bürgerschaft gewesen ist und das Grundgesetz ist sehr skeptisch. Also weshalb die Eingriffsrechte, die direkten, ja, oder meinetwegen auch die Rolle eines Bundespräsidenten und sowas, im Grundgesetz extrem vorsichtig formuliert sind. Und ich würde sagen, die 75 Jahre zeigen, dass das sehr klug gedacht gewesen ist. Und die andere Frage ist natürlich, und liegt gar nicht auf der juristischen, sondern auf der kulturellen Ebene, ist die Parteienstruktur und die Entwicklungsgeschichte der Parteien dazu geeignet, bestimmte politische Entwicklungen auf Linie zu halten, sozusagen im Rahmen einer gesicherten Form von Gesellschaftlichkeit und Staatlichkeit, oder zeigen sich da Defizite? Das hat aber mit dem Grundgesetz eigentlich nichts zu tun, außer dass den Parteien ja eine sehr starke Rolle zugewiesen wird im Grundgesetz. Ja, das war in der Weimarer Verfassung auch nicht der Fall.
Worüber ich nachgedacht habe, auch nochmal im Vergleich zur Weimarer Verfassung, ist, dass ich so ganz oft heraushöre aus so Kommentaren, wie eben die Weimarer Verfassung formalisiert ist, wie das aktuelle Grundgesetz formalisiert ist. Und da guckt man eben sehr genau jetzt auf die juristischen Unterschiede. Und ich glaube aber, oder was mich interessiert, ist, in welche Gesellschaft das ja eingebettet gewesen ist und ob das dann auch andere Gelingens- oder Bewährungsbedingungen gegeben hat dafür. Also wenn man sich so die Weimarer Zeiten anguckt mit einer ganz tiefen Spaltung, mit irgendwie eben so revolutionistischen Gehabe irgendwie in der bürgerlichen Elite und so, dann ist das ja was ganz anderes als das, was wir die letzten 70 Jahre je hatten. So implementiert in die Europäische Union, großer demokratischer Konsens, so das Versprechen von sozialer Marktwirtschaft irgendwie immer so bis heute eigentlich eingehalten. Also da gab es ja wenig, dass da rumort ist und was quasi die Verfassung hätte angreifen können. Wo ich jetzt aber glaube, mit den multiplen Krisen der letzten Zeit wird es da ja gefährlicher. Also da gibt es immer mehr Misstrauen gegenüber der Öffentlichkeit. Da gibt es jetzt auf der Straße keinen angstfreien Begegnungsraum mehr. Die Wirtschaftszuwächse, die nehmen ab. Also diese Bedingungen, in denen so eine Verfassung eben gelebt und verwirklicht werden kann, die werden ja aktuell viel schlechter. Und dann, glaube ich, kann man die letzten 75 Jahre nicht exemplarisch dafür nehmen, was die nächsten 75 Jahre passieren wird, weil die Bedingungen sich ja verändern.
Ja, kann man nur zustimmen. Aber auch das hat ja mit der Konstruktion des Grundgesetzes nichts zu tun. Also natürlich gibt es überhaupt keine Bestandsgarantie für die freiheitliche Demokratie in der Bundesrepublik. Und natürlich ist die in vielerlei Hinsicht auch unter Druck. Wobei dann auch wieder müsste man vielleicht gelassener sein und gucken, okay, es gab in den 1950er Jahren, auch in den 1960er Jahren extreme Zahlen von alten Nazis. Es gab ein kulturelles Klima, was repressiv gewesen ist. Es haben seither doch beeindruckende Emanzipationsentwicklungen stattgefunden. Es hat eine Liberalisierung stattgefunden. Und wie gesagt, das Ganze ohne Staatskrise. Also das finde ich eigentlich den stärksten Punkt. Und die Frage ist dann ganz einfach, natürlich kann man sich jetzt auf dem Grundgesetz nicht ausruhen. Und natürlich sind jetzt die Verwerfungen mit Händen zu greifen. Und ich halte sie auch tatsächlich für sehr gefährlich. Also ich habe das neulich mal, wo habe ich denn das geschrieben, irgendwo, keine Ahnung, wenn wir Pech haben, sind wir nur noch Monate von einem fundamentalen Druck auf unser System entfernt, was daraus resultieren könnte, dass Donald Trump amerikanischer Präsident wird, der Ukraine-Krieg verloren wird und wir starken Rechtspopulismus in Regierungen in den Bundesländern haben. So, das ist eine Konstellation, davon sind wir wenige Monate entfernt und das ist nicht unrealistisch. Das heißt, was passiert dann? Und ich glaube, dass gerade die Bundesrepublik natürlich in besonderem Maße jetzt wach werden muss, weil das Erfolgsrezept der vergangenen Jahrzehnte, was ja extrem stark auf billigster Energie auf der einen Seite und Öffnung von Exportmärkten auf der anderen Seite geprägt gewesen ist, beide Faktoren werden so nicht mehr weiter existieren. Und gleichzeitig haben wir noch den Einfluss der sogenannten sozialen Medien auf Willensbildung, Bewusstseinsbildung, Gagatum in weiten Teilen, die früher normal gewesen sind. Da sind sozusagen Druckfaktoren ja plötzlich entstanden, wo auch die Macherinnen und Macher des Grundgesetzes ja überhaupt keinen Schimmer von haben konnten. Und da sind meines Erachtens nach aber die Parteien jetzt gefordert, in viel sensiblerer Art und Weise und sozusagen weniger klientelzentriert zu gucken, was sind denn eigentlich die Gefährdungsfaktoren der Demokratie.
Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, dass gerade für den Deutschen ja anders als in anderen Ländern ist quasi die Nation oder das Vaterland und die Identität ja keine Zufluchtspunkte in der Vergangenheit sind. Also die gibt es in anderen Ländern und da ist man da irgendwie stolz drauf und kann sich darauf berufen. Das ist ja bei uns wie weg. Und daraufhin der große Zufluchtspunkt, den wir haben, ist unsere Verfassung. Also haben wir so eine Art von Verfassungspatriotismus. Und da ist ja die Frage, ob uns das vielleicht auch gegenüber anderen, also gegen diesen Verwerfungen und Krisen sogar resistenter macht als andere. Weil wir vielleicht nicht so schnell auf irgendetwas irgendwie zurück irgendwie springen und uns auf darauf fokussieren. Aber da würde ich sagen, dass all das, was gerade bemessbar ist in unserer Gesellschaft, zeigt eben nicht, dass man dadurch resistenter ist.
Ja, also sagen wir mal so, also auf dieser eher mentalen Ebene hat Deutschland ja eine unglaubliche Leistung vollbracht. Also von der Liberalisierung haben wir ja schon gesprochen. Aber sozusagen eine gesamte Gesellschaft, die sich zu einer verbrecherischen Vergangenheit verhalten kann, ohne irgendwie uraltes Heldentum, Heroismus oder sonst was zu pflegen, das ist schon eine historische Leistung gewesen. Und auch den Rückfall in einen primitiven Nationalismus zu vermeiden, ist auch eine historische Leistung gewesen, gerade mit dieser Vergangenheit. Das macht mich ja so freundlich gesonnen gegenüber unserer Bevölkerung, weil das ist in der Hinsicht ist es schon ein cooles Land, das muss man schon sagen. Es ist in anderer Hinsicht ganz uncool, und zwar hinsichtlich, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, hinsichtlich der Fahrlässigkeiten, die zum Beispiel in dieser extremen Bildungsungleichheit liegt oder in der Verlotterung der Infrastrukturen und sowas. Das heißt, es ist eigentlich, weil, jetzt um es mal platt zu sagen, weil es uns so gut ging, ist ja überhaupt nicht darauf geachtet worden, was die Bedingungen des Gutgehens sind. Ja, und da hat sich Politik schon relativ stark versündigt daran. Und da würde ich Ihnen zustimmen, genau da muss man jetzt aufpassen, dass das nicht vollends ins Rutschen gerät. Und da sehe ich relativ wenig substanzielle Aktivitäten, weil man flüchtet sich ja immer nur in das Pathos und in das Gerede. Und das wird es ja jetzt auch bei den 75 Jahren Grundgesetz geben. Bla, 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 ganz toll. Und man muss die Demokratie schützen und so. Aber wie? Und dass sich Demokratie nur dann schützen kann, wenn ein Staat auch in der Lage ist, Fürsorgepflichten zu übernehmen, die verantwortlichen Akteure auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man die Ressourcen, die es in der Bürgergesellschaft gibt, wie Ehrenamt und Engagements oder sowas, wenn man sowas auch mal entsprechend wertschätzend als Ressource mehr nutzt, das ist meines Erachtens nach dann ein sorgfältiger Umgang mit der Demokratie. Und den darf man ja an vielen Stellen echt vermissen.
Worüber ich auch noch nachgedacht habe, ist, dass mir auffällt, so in den letzten Jahren, dass statt Dinge politisch auszudiskutieren und miteinander zu streiten und eben auf einem fairen Boden im gemeinsamen Raum miteinander zu streiten, dass es ja sich immer weiter so separiert und irgendwie dann in so Echokammern die Leute landen und dass man dann eben darauf setzt, dass irgendein Gericht etwas durchsetzt. Also ob es dann jetzt ist, dass sexuelle Orientierung und Identität in Antidiskriminierungsartikeln vorkommen oder dass eben das Bundesverfassungsgericht sagt, das hier ist eure Klimaverantwortung, macht es oder macht es nicht, wie auch immer. Oder bei der Impfpflicht, dass die sagen, das geht zu weit oder nicht. Also natürlich hat es da so eine formelle Aufgabe, aber mir kommt es so vor, dass weil der politische Streit an sich so destruktiv oder dysfunktional geworden ist, dass dann quasi die Gesetzesaktivitäten ein Stück weit da kompensatorisch wirken. Und da habe ich das Gefühl, das sollte ja was Korrigierendes sein und nicht der Motor einer demokratischen Gesellschaft. Und da ist für mich ein bisschen was ins Ungleichgewicht gekommen.
Ja, es scheint auch so zu sein, und das hängt unmittelbar damit zusammen, dass die Rolle des Bundesrates sich ungut entwickelt hat. Also nach der Idee, Der Erfinder des Grundgesetzes kommt dem Bundesrat ja gewissermaßen eine Prüffunktion vor, also Gesetzesvorhaben zu prüfen. Davon hat sich der Bundesrat aber sehr stark emanzipiert, indem er zum Beispiel dann Gesetze eher sabotiert und unterminiert und Sachen herauszögert und sonst was. Und das in der Regel aus parteipolitischen Interessen heraus. Also dass die dienende Rolle dem Parlament gegenüber vom Bundesrat nicht übernommen wird, sondern eher gehijackt worden ist, dass man da sozusagen Sekundärpolitik macht. Und das hängt ja damit zusammen, weil das im Wesentlichen dann tatsächlich um Gesetze geht. Und da wäre wahrscheinlich eine große Aufgabe für eine Reform, die auch gar nicht besonders groß ausfallen muss. Man müsste gewissermaßen das auf die Prüffunktion wieder zurückfahren, was aber den Ländern ein Stück weit Macht nimmt. Und deshalb wird das wahrscheinlich wieder nicht durchsetzbar sein. Aber da liegt, glaube ich, Reformbedarf. Und hinsichtlich der Rolle des Verfassungsgerichtes, Die, glaube ich mal, jetzt wird es aber dilettantisch, das Bundesverfassungsgericht hat, glaube ich mal, ein Urteil gefällt, was den Handlungsrahmen des Bundesrates erweitert hat. Also das ist ja nicht so, dass das Verfassungsgericht, nur weil es Verfassungsgericht ist, immer selig und heilbringende Urteile fällt, sondern es kann auch mal durchaus verhängnisvoll sein. Aber ich glaube, alles andere liegt wirklich auf Seiten der Zivilgesellschaft und der Parteien, die in viel stärkerem Maße als früher gefordert sind, ich sage jetzt mal was ganz Konservatives, auch eine bewahrende Rolle zu spielen. Und die kann man nicht spielen, wenn man sozusagen immer Partikularinteressen verfolgt.
Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.